Also ich glaube, ich komme mit diesen Play-Buttons und mit diesen Rewind-Buttons besser zurecht, weil ich hatte früher nur so einen Kassettenrekorder.
Ich hatte früher auch einen Kassettenrekorder.
Hast du damit Benjamin Blümchen gehört,
genauso wie ich? Ich habe damals, ja, tatsächlich. Und Bibi Blocksberg.
Nee, Bibi Blocksberg hatte ich nicht.
Nicht? Nee. Ich hatte sogar...
TKKG?
Nee, das habe ich nicht gehört. Ich habe nur, meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, welche ist es? 28 oder so? Der Weihnachtstraum, das ist die beste Folge.
Meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, die Folge 70 mit Bibi Blocksberg in Indien.
Ah, das ist auch super Folge.
Sehr gut, ja. Mega rassistisch.
Ja, das kann gut sein. Aber ich hatte noch so einen Rekorder, wo man wirklich so ein Mikrofon hatte und dann konnte man das aufnehmen. Und dann habe ich in Viva noch, weil ich die Songs ja nicht auf CD hatte oder einen CD-Player, habe ich an den Fernseher gehalten und das aufgenommen. Damit ich
eine Bomben-Soundqualität.
Ja, mega, mega. Besser als der Podcast auf jeden Fall. Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Code Culture Podcast. Ich begrüße dich, Markus.
Ich begrüße dich, Lukas.
Und wir sind wieder back. Diesmal nehmen wir nicht an einem Sonntag tatsächlich auf, sondern an einem Donnerstag.
Wir tun so, als wäre es ein Sonntag, genau. Weil wir haben jetzt eigentlich beschlossen, dass wir die Folgen wöchentlich raushauen. Und zwar immer am Sonntagabend.
Genau. Also eigentlich haben wir Vorgabe so 20 Uhr. Manchmal kann es auch früher sein, später. Es dauert auch immer ein bisschen, bis es auf Spotify hochgeladen ist oder auf den anderen Podcatchers available, also auf iTunes oder so. Aber das sollte eigentlich geregelt sein. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, war es innerhalb von einer Stunde sogar schon drauf.
Ja, kommt immer drauf an, ob die manche Apps, die cachen auch nochmal dazwischen und die haben nochmal so einen Dienst dazwischen. Also in meinem Castro kommt es immer erst so eine Stunde später. Ja. Aber das ist, glaube ich, verkraftbar.
Ja, außerdem haben wir jetzt noch nicht so eine große Hörerschaft, dass das wirklich ein Problem wäre.
Ja, aber immerhin deutlich zweistellig, bald sogar schon dreistellig.
Ja, das stimmt. Auf unserer Podigy-Statistics-Seite ist sogar schon zweistellig.
Genau.
Von den Streams her zumindest.
Dann lass uns anfangen mit dem Rückblick auf die letzten Folgen. Da hatten wir ja ein paar Themen, unter anderem die Corona-Warn-App. Und da kam jetzt tatsächlich eine offizielle Info raus, dass wir die nächste Woche runterladen können.
Nice.
Wirst du sie runterladen, Lukas?
Ich denke mal schon, ich werde es mal ausprobieren auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch, dass ich es ausprobieren werde. Was glaubst du denn, checken die Leute, wie das Ding funktioniert?
Nee. Und
ich glaube es auch nicht.
Nee.
Ich glaube, es ist unglaublich schwierig zu kommunizieren, was dieses Ding eigentlich macht und wie es funktioniert. Und ich glaube, dass die meisten aus Unsicherheit über den Datenschutz das Ding links liegen lassen.
Ja, das kann sehr gut sein, aber... Trotzdem ein cooles Projekt, würde ich behaupten.
Ja, definitiv. Und so eine Marketingagentur, ich glaube Goldener Hirsch oder so, die sind relativ bekannt. Die wurden jetzt auch beauftragt, dafür eine gute Kampagne zu machen. Ich bin generell mal gespannt, wie da jetzt so die Technikkommunikation erfolgt.
Ja.
Also wie jetzt die Profis diese App beschreiben und wie sie bewerben. Da bin ich echt sehr gespannt drauf.
Ja, ich hoffe, es gibt auch OAuth natürlich.
Das wäre gleich mal unser Thema der Woche.
Aber da kommen wir gleich drauf.
Kommen wir gleich dazu, genau. Du wolltest noch einen Nachtrag zu Letterboxd machen.
Genau, und zwar ein Kumpel von mir hat sich den Podcast angehört. Ich grüße dich, Simon. Und er meinte, es gibt sogar eine Letterboxd-App. Also wenn ihr zum Beispiel auch, was ja viele haben, Netflix auf dem Handy oder Amazon Prime, könnt ihr auch einfach direkt die App downloaden und halt so mal checken, was so die neuesten Movies sind. Und ihr könnt natürlich auch euren Freunden folgen auf Letterboxd und dann miteinander Filme austauschen oder die Reviews der anderen angucken. Und also ich will nur nochmal sagen, richtig nice. Also Letterboxd, große Empfehlung.
Netflix und Amazon Prime Video ist dann auch die perfekte Überleitung zu deinen Lernerfolgen. Du hast ja diese Woche Urlaub genommen und zu lernen.
Genau.
Wie läuft es denn? Also du machst deine Ausbildung zum Fachinformatiker und die findet jetzt übernächste Woche ihren glorreichen Abschluss.
Noch nicht. Also erstmal die Abschlussprüfung.
Die schriftliche.
Genau, die schriftliche Abschlussprüfung und dann habe ich nochmal die Projektpräsentation plus das Fachgespräch. Da haben wir aber noch keinen Termin bekommen. Das Lustige ist, wir haben jetzt einen neuen, ich dachte schon, ich kriege jetzt den Brief von der IHK für meinen Termin zur Projektpräsentation im Fachgespräch. Was kriege ich? Eine Einladung zum Azubi-Infocenter in dem letzten Monat meiner Ausbildung, wo man richtig geil so Infos kriegt, wann ist der Termin zur Zwischenprüfung, Abschlussprüfung und Projektpräsentation plus Fachgespräch.
Das heißt, die scheißen auf deine Zeitplanung.
Ja, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also anscheinend ist es schon länger in Entwicklung oder so von der IHK und da steht wirklich, man kann da auch, also von der Zwischenprüfung sind jetzt nicht die Ergebnisse online, weil das wahrscheinlich noch zu weit hinten liegt, aber ich denke, sie werden, weil man kann, es gibt da einen Button zumindest, du kannst da auf Ergebnisse einsehen und dann kannst du halt gucken, was die Ergebnisse von deiner Abschlussprüfung sind.
Ja, das klingt ganz gut. So machen es die Unis übrigens auch inzwischen alle. Also früher war das immer unglaublicher Stress in meinen ersten Vorlesungen. Da wurden die Noten dann auf Tabellen ausgehängt am Institutsschwarzen Brett.
Perfekt.
Und da hatte man dann die Matrikelnummer und dahinter die Note.
Naja, super. Das ist natürlich das, was man möchte. Aber das ist dann auch diese Suspension, dieser wo du so aufgeregt bist, alle stehen vor diesem Board und dann suchst du, scheiße.
Ja, und ich kann mich noch an einen Aushang erinnern, wir hatten so ein internes Forum.
Ja.
Und genau der Bereich meiner Matrikelnummer war mit so einer Potato Cam aufgenommen und es war völlig unscharf. Und ich wusste dann irgendwie, entweder mit einem, es hat auch nicht funktioniert, wenn ich mit Photoshop dann nochmal nachgeschärft habe. Es hat, ich konnte es nicht lesen. Ich
musste entweder eine 6 oder eine 9 oder.
Ich musste dann ans Institut gehen und tatsächlich selber nochmal nachschauen. Okay. Das waren die guten alten Zeiten.
Und man kann sogar in diesem Infocenter Zeugnisse einsehen, also soll man zumindest können, was natürlich auch geil ist, weil dann kannst du einfach, ja, hier ist mein Zeugnis, drucke ich mir kurz aus.
Genau, das ist tatsächlich am besten, dass wenn man sich jetzt nicht wie du einfach übernommen wird, sondern wenn man sich bewerben muss, ja, dass man da seine Unterlagen in einer sauberen digitalen Form hat.
Ja, das ist echt, also Hut ab IHK, mal gucken, ob es funktioniert wirklich. Also der Termin steht zumindest richtig drin.
Na, immerhin.
Ja, genau. Und mal gucken, wie das so sich weiterentwickelt.
Wie läuft's denn mit dem Lernen?
Ja, soll ich ehrlich sein oder lügen?
Ach, ruhig ehrlich.
Ja, eher weniger gut. Ich bin da nicht so gut dabei, sage ich mal.
Das heißt, Netflix hat gewonnen.
So Prokrastination ist bei mir schon.
Ist am Start.
Ist schon sehr krass am Start, ja. Es tut mir auch weh und ich habe sogar heute einfach geträumt von der Prüfung, weil ich mich so schlecht fühle, dass ich nicht so viel lerne. Also es ist echt nicht nice.
Dann setze ich doch trotz Urlaub einfach morgen mal ins Office und lerne dann dort.
Ja, vielleicht mache ich das sogar.
Das ist vielleicht mit anderes Environment, Menschen, die du fragen kannst.
Ja.
Vielleicht die bessere Idee.
Ja, eine Woche habe ich ja noch.
Ja, genau, das ist ja. Und irgendwann hast du dann immer noch einen Tag.
Ja, genau, einen Tag habe ich dann auch noch. Ja. Dann habe ich die Nacht auch noch.
Die Nacht also, noch, und das ja, ist ja eigentlich alles ganz stressfrei.
Ja, genau. Ja, ich hoffe, ich schaffe es einfach. Es macht mich mental auf jeden Fall ziemlich fertig. Und ich habe echt keinen Bock mehr.
Ich bin überzeugt, dass du es schaffst, aber ja, es ist halt auch eine gute Note zu kriegen.
Ja, das stimmt schon. Also schaffen tue ich es auf jeden Fall, ob ich jetzt lerne oder nicht, aber ich würde schon gerne eine gute Note schaffen.
Und es gibt halt einen echt ziemlich viel Shit, den man auswendig lernen muss, wo man
das sackt halt auch echt, aber ja, egal.
Ich muss heute noch jedes Mal nachschauen, um zu schauen, ob die in UML die Aggregation oder die Komposition ausgefüllt ist.
Ja, das haben wir aber jetzt gemacht.
Ja, aber ich musste auch nachschauen, ich hatte keinen Plan mehr.
Ja. Was war nochmal? Es ist, also die Komposition ist ausgefüllt, weil die Eselsbrücke war.
Keine Ahnung.
Die Komposition ist nur komplett, wenn beide Teile vorhanden sind. Und die Aggregation ist die Weak Ownership.
Genau.
Und also, übrigens für die Leute, die jetzt gerade gar nichts checken, das ist wie nennt man das? Entwurfsmuster? Nee, was ist das?
Nee, es ist ein Standard einfach.
Ein Prinzip.
Achso, du meinst jetzt nicht generell UML, sondern die Aggregation und die Komposition ist.
Genau.
Ja, damit drückt man aus, ob Teil ganze Beziehungen ohne individuell voneinander existieren können oder nicht.
Genau, zum Beispiel ein Reifen von einem Auto, wäre jetzt eine Aggregation.
Ja, das steht in jedem Lehrbuch steht das so drin. Ich finde es aber so eine Rechnung, eine Rechnungsposition viel, viel intuitiver.
Ja, aber für Leute, die sich nicht mit Rechnungswesen auskennen oder nicht mit
Jeder
Code.
Jeder hat schon mal eine Rechnung gesehen.
Ja, schon, ja. Also eine Rechnungsposition, ich wusste das zum Beispiel nicht von meiner Ausbildung, dass die Rechnungsposition, also ich wusste, dass es Rechnungspositionen gibt, aber ich wusste nicht, dass es so heißt. Das ist quasi, wenn du eine Rechnung bekommst im Rewe oder so, dann steht da drauf irgendwie Brot.
Und genau, dreimal Brot.
Dreimal Brot.
Dreimal
und das ist dann die Rechnungsposition.
Genau, und die existiert nicht, wenn es keine Rechnung gibt.
Genau.
Die hat keine Daseinsberechtigung, wenn es keine Rechnung gibt.
Genau, das ist dann eine Komposition, also eine Strong Ownership, weil ohne Rechnung gibt es keine Rechnungsposition. Aber beim Auto wäre das eine Aggregation, weil ohne das Auto gäbe es den Reifen ja trotzdem noch.
Genau.
Genau, und der Reifen ist ja auch interchangeable mit dem Auto, deswegen der ist nicht direkt daran gebunden.
Richtig, aber ich finde die Analogie zur Modellierung finde ich nicht gut, weil wo modelliert man denn bitte schön ein Auto? Also man modelliert ein Auto nicht in Form von Räder, Reifen gehören zu einem Auto. Man würde dann eher eine Stückliste modellieren oder eher eine
Verbauung. Ja, das stimmt schon, aber insgesamt fürs Prinzip ist es, glaube ich, also sich das bildlich vorzustellen, ist es gut. Wir hatten nämlich, das war mega lustig, wir hatten im Unterricht, hatten wir eine ganze Stunde, da hat irgendjemand gefragt oder der Lehrer, weil wir hatten jetzt schon das ist jetzt die vierte Stunde zur Aggregation und Komposition, weil es immer noch nicht alle gecheckt haben. Und dann hat der Lehrer uns gefragt, der Apfel und der Wurm, was ist denn da Aggregation und Komposition? Und die Klasse.
Nicht funktionierenden Modelle, Folge 100.
Genau, und dann haben wir halt die ganze Stunde darüber gerätselt und am Ende hat der Lehrer uns gesagt, ihr Idioten, ihr müsst natürlich als erstes die Frage stellen, ist es eine ganze Teilebeziehung? Und ist es ja bei Apfel und Wurm nicht, weil der Wurm ist kein Teil vom Apfel. Der Wurm isst den Apfel einfach nur. Das hat damit gar nichts zu tun.
Das ist eine ganz normale Relation, Strich zwischen
genau,
den beiden Elementen
genau.
Gut ist.
Das hat nichts mit ganze Teilebeziehung zu tun. Ja, und das zu Aggregation und Komposition, aber darum soll es ja gar nicht gehen jetzt gerade. Wir sind ein bisschen abgeschweift.
Gut, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Aufgabe zu UML dann 100 Punkte bedeutet für dich.
Ja, also wenn da Aggregation und Komposition drankommt, dann auf jeden Fall. Also so insgesamt, ich denke mit dem technischen Teil, also so Anwendungsentwicklung, werde ich auch nicht so viele Probleme haben. Ich denke so der Viso-Teil und halt GA1, also da wo so Wirtschaft und so drankommt, da werde ich wahrscheinlich die meisten Punkte lassen.
Und darum beneide ich dich auch nicht. Also ich habe es echt geschafft, durchs Informatikstudium zu kommen, ohne auch nur eine einzige Vorlesung mit irgendwas Wirtschaftlichem zu haben.
Aber beim Studium ist es, glaube ich, nochmal, was hast du gemacht? Rein Informatik.
Ja, aber die meisten haben als Nebenfach tatsächlich BWL genommen und ich hatte angewandte Kulturwissenschaften und Physik.
Ja eben, aber bei dir ist es ja nochmal was anderes. Wirtschaft ist ja direkter Teil von meiner Ausbildung, weil ich bin ja ein wirtschaftliches... Ich falle ja unter die Sparte von wirtschaftlich irgendwie. Ja,
natürlich, weil die IHK natürlich die Leute so ausbilden möchte, dass sie dann am Ende ihrer Ausbildung auch in der Lage sind, wirtschaftlich zu arbeiten.
Das möchte ich aber nicht. Ich wünschte, es gäbe eine, das hätten sie machen müssen, so eine reine Ausbildung, wo ich nichts mit Wirtschaft am Hut habe, weil wenn ich das machen sollte, dann engagiere ich einfach jemanden, der das für mich macht, weil ich einfach keinen Bock habe, diese Kack-Wirtschaft zu machen.
Ja, also du kaufst dir irgendwie so ein modernes Tool, das es für dich löst.
Ja, das ist richtig. Also das fuckt mich so ab, weil ich möchte mich damit einfach nicht beschäftigen.
So ähnlich habe ich es auch gedacht und dann habe ich angefangen zu arbeiten und gemerkt, oh Mist, wir müssen mit dem Quatsch eigentlich auch Geld verdienen, den wir hier machen.
Ja, richtig. Das ist halt auch immer schwierig. Aber dann kann ich immer noch googeln und mir die Kacke nicht auswendig merken müssen, weil später weiß ich das eh nicht mehr und dann muss ich eh wieder googeln. Ja, egal. Ich möchte mich nicht aufregen. Kommen wir zum Thema der Woche.
Genau, das Thema der Woche. Da geht es um OAuth.
OAuth.
Ja.
Wahrscheinlich sagt es jetzt, also den technisch spezialisierten Leuten in der Hörerschaft sagt es wahrscheinlich schon was. Aber jetzt so den normalen Zuhörern, hier wieder Gruß an Simon, sagt es jetzt eher nichts. Also das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr irgendeine App runterladet oder auf irgendeine Seite geht und dann ist da so ein Button so Sign in with Facebook oder Sign in with Google. Das habt ihr alles safe schon mal gesehen. Das ist OAuth eigentlich.
Genau, eigentlich mit der großen Fußnote deshalb, weil gerade die großen Facebook und Apple und Google, wie sie alle heißen, die machen da noch so ein bisschen eine Sonderklamotte. Also die liefern da meistens eigene APIs und eigene Toolkits, um sich da anzumelden. Die halten sich nicht immer komplett an den Standard. Aber das Schöne ist, es gibt dafür einen Standard.
Ja.
Und dieser Standard, wie man sich praktisch in einer App über einen anderen Dienstleister anmelden kann, der nennt sich OAuth. Und in der neuesten Inkarnation eben OAuth 2. So neu ist es eigentlich gar nicht.
Nee.
Ich glaube, das ist auch schon, hat ein gutes Jahrzehnt auf dem Buckel.
Ja, 10 Jahre hätte ich jetzt auch gesagt.
Das hat übrigens angefangen mit Twitter. Twitter war eine der ersten Apps, die gesagt haben, ey, wir haben eigentlich echt keinen Bock, Clients zu bauen. Weil wir sind hier so ein Startup, das war damals noch so.
Mhm.
Und die haben dann sowas Ähnliches wie OAuth einfach selbst erfunden und implementiert und dann gesagt, liebe Open-Source-Gemeinde, liebe Entwickler, bastelt halt einen Twitter-Client für unsere Plattform und damit können dann unsere User arbeiten.
Ja, das...
Und das hat am Anfang auch sehr gut funktioniert. Also da sind dann ganz viele Twitter-Clients aus dem Boden gestampft worden. Die haben dann alle diesen OAuth-artigen Anmeldungs-Workflow verwendet und man konnte dann wild durch die Gegend twittern. Heute hat sich das komplett gedreht. Heute ist Twitter eine ziemlich geschlossene Plattform. Die haben dann auch irgendwann gemerkt, dass sie Geld verdienen müssen. Aber damals hat es noch relativ gut und offen funktioniert. So long story short, daraus wurde dann OAuth 2. Und jetzt ist das Ganze schon ein bisschen ein Ding. Weil man hat da so Kryptografie und es muss sicher sein und Dinge müssen sicher ausgetauscht werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele Entwickler, die so ein OAuth-Ding auf ihre Website oder in ihre App reinknallen, dass die überhaupt nicht checken, wie das Ding funktioniert.
Ja, das ist, glaube ich, auch bei dem Großteil des Codes von deren Entwicklern auch so. Also die kopieren dann einfach irgendwas von Stack Overflow und es funktioniert.
Genau, es funktioniert dann einfach und das kann man vielleicht machen, wenn es um irgendwie eine Kleinigkeit geht. Aber wenn es um Security geht, sollte man, glaube ich, verstehen, was da unter der Haube passiert. Und deshalb haben wir uns bei Accentra schon lange und oft mit dem Thema befasst und wollen jetzt da kurz mal die Zusammenfassung oder ganz kondensiert mal den großen, fetten Inhalt mal präsentieren und hier ein bisschen diskutieren.
Ja.
Grundsätzlich ist es so, dass OAuth 2 nicht so ein Standard ist, sondern da kommen verschiedene Dinge zusammen.
Genau, für verschiedene Use Cases.
Ja, und die werden auch in unterschiedlichen RFC, also RFC ist so ein Request for Commons, heißt das Ding, das ist so ein Standard.
Riesiges Buch quasi mit Standard.
Mit ASCII-Dateien, den Standards drinstehen.
Quasi wie unser Gesetzbuch, bloß für die
Informatiker und Techniker. Genau, und die reden da in ihren Standards von verschiedenen Rollen. Da gibt es insgesamt 4 Stück. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sich vergewissern sollte. Welche Rollen gibt es da? Weil wenn man dann anfängt, diesen Standard zu lesen oder auch die Tutorials zu machen und man hat die einzelnen Fachbegriffe nicht parat und man weiß nicht, was die bedeuten, dann hat man eigentlich relativ schnell verloren.
Ja.
Der erste Begriff ist der Client. Weißt du, was der Client ist? Ich habe immer gedacht, der Client ist so, das ist so eine, irgendwas Weiches, aber das ist ziemlich, ziemlich klar definiert, was
das
der Client ist.
Direkt der Browser, oder?
Also, nee, tatsächlich nicht, sondern der Client ist die App. Also die App.
Ja, genau, also ich meinte, das endgültige Ding, was quasi mit dem Server redet, woher er die Authorization haben will. Also er sagt zuerst, ey, ich möchte mich anmelden. Das ist der Client, oder?
Ja, genau, also da, wo der Benutzer die App, die er aufmacht.
Genau.
Im Webbrowser oder auf iOS oder auf Android.
Genau, der Client hat erstmal nichts mit dem Browser zu tun, sondern der Client ist die App an sich. Und das verwechseln, glaube ich, viele auch.
Genau, richtig. Also der Client ist jetzt nicht der HTTP-Client, wie man das vielleicht meinen könnte, sondern das ist jetzt mal ganz generisch und abstrakt gesprochen die App, die der Benutzer mit der Benutzer interagiert.
Genau, zum Beispiel jetzt Twitter.
Ja, aber ganz speziell von Twitter, die Twitter-App.
Ja, die Twitter-App.
Oder der HTML-Teil und JavaScript-Teil von Twitter, der in einem Browser läuft.
Genau.
Und dann gibt es den Resource-Server.
Ja.
Und der Resource-Server ist der Teil, mit dem normalerweise der Client dann arbeitet.
Ja.
Und von dem er die Informationen bekommt. Also bleiben wir wieder beim Beispiel Twitter. ich mache die Twitter-App auf, die Twitter-App ist der Client und dann werden Tweets geladen. Und der Teil von dieser Software-Infrastruktur, der diese Tweets dann bereitstellt, das ist der Resource-Server.
Ja, die Twitter-API.
Genau, die Twitter-API. Ja, genau. Also da wird wahrscheinlich REST-Request oder GraphQL Antworten liefern.
Macht Twitter GraphQL?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das macht REST. Nur Facebook. Ja, weil von Facebook ist es ja.
PayPal.
Ja, genau, PayPal.
Und dann gibt es noch eine dritte Rolle, das ist der Authorization Server. Genau. Was ist denn das? Also bleiben wir bei Twitter. Jetzt wird es ein bisschen diffizil. Jetzt hat Twitter in seiner eigenen Infrastruktur einen Service rumstehen, der als Authorization Server interagiert.
Genau, der ist Standalone und der ist nur dafür da, um zu verifizieren, ob es ein valider Nutzer ist.
Ja, genau. Der sagt, das ist der Lukas und der Lukas hat sich bei mir angemeldet und ich weiß, dass es der Lukas ist.
Genau, das ist auch der echte Lukas.
Genau, jetzt stellen wir uns mal vor, die IHK-App, die bietet jetzt einen Login with Twitter an.
Mhm.
Dann können wir jetzt die drei Teile nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern. Der Teil, der im Webbrowser läuft, ist der Client.
Genau, also die IHK
Webseite.
Webseite, genau.
Ja, oder die Applikation, die da in dieser Webseite genau. drin läuft.
Ja.
Dann gibt es einen Resource-Server, das ist dann die API, die bei dieser Datenbank hängt, die deine Noten kennt.
Ja.
Das heißt, die kann man fragen, hey, was ist denn die Zensur vom Lukas? Und dann sagt die eine 1,0.
Genau, also das ist quasi die ganze Business-Logik von der IHK.
Und jetzt gibt es ja diesen Login with Twitter. Und dann wäre Twitter der Authorization Server.
Genau.
Also Twitter würde dann sagen, ja, ich kenne den Lukas und das ist der Lukas. Und irgendwie muss diese Information jetzt zur IHK kommen.
Aber ich glaube, da wäre es ja dann nochmal so, dass du da ja redest du wahrscheinlich mit der Twitter API, die dann aber einfach redirected auf den Authorization Server.
Ja, ja. So läuft es da auch.
In der Praxis, glaube ich, ist es
genau,
so.
Genau, weil die das halt besonders bequem machen wollen und dir da so ein NPM-Paket liefern, das alles macht, ist es da alles ein bisschen automatisierter, versteckter. Ja. Aber ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den reinen Standard,
ja.
weil das ist das, was der eigentliche kryptografische Prozess dahinter ist.
Ja.
Und der Resource Owner ziemlich einfach, das ist der Benutzer.
Genau.
Also du möchtest deine Noten sehen, du bist der Resource Owner von der Ressource, die Noten vom Lukas.
Genau, weil die gehören ja mir im Endeffekt, auch wenn sie auf dem Server von IHK sind, aber ich bin quasi einfach der User.
Genau. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kann das denn funktionieren? Also wie kann in dem Internet, wo man eigentlich ziemlich autonom und mit verschiedenen Servern unterwegs ist, wie kann es da funktionieren, dass Twitter jetzt diese IHK-App sagen kann, das ist der Lukas und ich weiß, dass es der Lukas ist und die IHK-App kann vertrauen, dass du der Lukas bist und dass du deine Noten einsehen kannst.
Ja, soll ich es versuchen zu erklären?
Ja, versuch's mal, dann bin ich mal gespannt, wie weit du kommst.
Ich sehe zum Glück den Bildschirm gar nicht, weil es mega spiegelt, aber egal.
Ja, ich kann es nicht hindern. Also für alle, die zuhören, wir haben hier den Standard offen tatsächlich, den RFC 6749. Und da ist in wunderbarer, liebevoll gebastelter ASCII-Art so ein Flussdiagramm.
Der ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
Ja, genau, das verlinken wir dann in den Shownotes. Und da sind wir jetzt bei Punkt 4.1, den Authorization Code Grant.
Genau.
Und das ist auch so, wie man es haben möchte. Also es gibt noch so einen Implicit Grant. Wenn wir noch Zeit haben, erklären wir den vielleicht auch. Aber das, was die meisten Apps verwenden und was auch State of the Art ist, ist der Authorization Code Grant.
Ja, also der Client würde in erster Instanz quasi den User Agent aufrufen.
Was ist denn in dem Fall jetzt der User Agent?
Das ist in dem Fall der die Twitter API, also der Resource Server.
Nee, also da wäre nicht? Jetzt der User Agent und Webbrowser.
Ah, okay. Also, aber dann ist ja in der Grafik, dann fehlt ja da die Twitter API, oder?
Ja, weil das ist nämlich nur der Teil, bis du den Code hast. beziehungsweise okay. dann das Access Token, den Code an den Access Token eingetauscht hast. Ah. Und dann steht in einem anderen RFC, wie man dann mit dem Access Token weiter verfährt, um die Twitter API, um nicht die Twitter API, sondern die IHK API dann anzuspringen.
Okay. Also der Client ruft, der Client, aber der Client ist dann in dem Fall, boah, jetzt werde ich selber verwirrt.
Genau, also der Client wäre jetzt in deinem Fall die IHK.
Die App.
So, ja, genau, zeugnis.ihk.de.
Okay. Genau, okay. Die App ruft, also ruft die Seite auf, das geht an den User Agent und der will dann quasi sagen, ich brauche eine hier.
Genau, hey, ich muss wissen, wer ist das denn?
Genau, ich muss mich authentifizieren, weil sonst habe ich keine Ahnung, wer das ist und was ich hier machen soll. Und dann redet der mit dem Authorization Server.
Genau, er macht einen Redirect tatsächlich. Also du lädst die Seite meinzeugnis.ihk.de und dann sagt die Applikation, die in dieser Webseite drin läuft, sagt, hey, ich kenne diesen Dude hier nicht. Wer ist das denn? Ich frage mal Twitter.
Ja.
Und dazu wird dann ein echter Redirect gemacht. Das heißt, dein Browser verlässt die Seite der IHK und ruft stattdessen die Login-Seite von Twitter auf und übergibt da in den GET-Parametern gewisse Informationen.
Genau, den Client-Identifier und die Redirection-URI.
Genau, und manchmal auch noch so ein bisschen, ich glaube, Scope heißt das Ding.
Ja, genau,
da kann Scope, man dann auch noch irgendwie so sagen, was man denn haben möchte.
Ja, möchte ich die E-Mail, möchte ich die Adresse, etc.
Ja, wobei das eher der Fall ist, wenn man dann später den Code gegen den Access-Token eintauscht. Also gehen wir mal davon aus, Client, Identifier und Redirect URL.
Okay.
Gut, dann kommt das jetzt der Twitter-Login-Maske an.
Ja.
Die Twitter-Login-Maske muss jetzt verschiedene Dinge tun. Die muss jetzt erstmal schauen, hey, diese Client-API, die ich da gesehen habe, die kenne ich die überhaupt?
Ja.
Und dann schaut man da in der Datenbank nach und man sieht, yo, das ist die IHK-App und diese IHK-App, die kenne ich, die wurde registriert von dem Herrn oder von der Frau so und so und die macht Dinge mit Zeugnissen und yo, die kenne ich.
Ja.
So grüne Haken dran. Dann geht es weiter mit der Redirection-URL. Da wird auch in der Whitelist nachgeschaut. Also da wird dann sichergestellt, dass...
Gibt es die für diesen Client-Identifier?
Genau, weil wenn jetzt die Anmeldung erfolgreich war, dann muss ich dich ja wieder weiterleiten auf die IHK-Seite.
Ja.
Und nicht, dass du jetzt da über einen bösen Hackerangriff umgeleitet wirst auf meine private Webseite.
Und dann hat der den Token.
Das genau, und dann Kacke. Könnte ich deine Zeugnisse abfragen. Deswegen muss das ja auch nochmal gecheckt werden gegen eine Whitelist, die dann... je Client Identify, je Client ID gepflegt und geprüft wird. Gut, also dann bin ich jetzt auf der Twitter-Seite und dann biete ich eine Login-Maske an.
Genau, dann muss der Resource Owner natürlich seine Daten eingeben.
Genau, Benutzername, Passwort.
Benutzername, Passwort. Und dann klickt er auf OK und wird dann weitergeleitet an wieder den Authorization Server. Richtig?
Du schickst dann du loggst dich ein mit Benutzername und Passwort und dann überprüft der Authorization Server natürlich, ob Benutzername und Passwort richtig sind.
Valide ist.
Genau, und da kann man dann tatsächlich auch noch so einen zweiten Faktor machen, also PIN eingeben oder irgendwie ein temporäres Access Token. Und dann macht der Authorization Server wieder einen Redirect und zwar an die Redirect URL, die du ja ganz am Anfang mitgeschickt hast.
Genau.
Das heißt, Twitter würde dann den Browser wieder redirecten auf die Webseite der IHK.
Genau, mit aber in der URL, also in dem Request,
ja, genau.
Mit dem JWT jetzt.
Nee, das ist noch kein JWT, das
nicht?
Ist erstmal ein Authorization Code.
Ne? Ah, okay. Noch kein Access Token, okay.
Genau, ist noch kein Access Token.
Ja, also der gibt jetzt quasi der App die Authorization, dass der Login quasi stattfinden kann.
Genau, da kommt jetzt ein Code, also der Browser sagt dann über diese Redirect-URL, die wird dann von einer Vue-App oder von einer Angular-App oder whatever, vielleicht auch plain JavaScript wieder interpretiert und dann wird dieser Code aus dieser URL, aus dem GET-Parameter ausgelesen und jetzt hat der Client, also die IHK-Webseiten-App, die hat jetzt deinen Code.
Genau.
So, und dieser Code ist jetzt erstmal nur eine Folge von Zahlen oder von Buchstaben.
Ja.
Und jetzt geht dann diese App nochmal, die macht jetzt nochmal einen Request an den Authorization Server und tauscht diesen Code gegen den Access Token aus.
Genau. Und sie sagt aber auch wieder, hier, ich will wieder auf meine Seite zurück. Bitte.
Genau.
Ja, und da das quasi, wenn der User dann den Access-Token bekriegt, dann soll er wieder zurückkommen auf die Seite.
Richtig, und dann gibt dir der Authorization-Server, in dem Fall Twitter, gibt dir dann einen sogenannten ein sogenanntes Access-Token.
Genau.
Ganz wichtig,
mit
das
dem
ist
dann
nicht mehr der Authorization-Code, sondern das ist jetzt das Access-Token.
Ja.
Und wenn man einen speziellen Scope noch mit angefragt hat, kommt auch noch ein Refresh-Token zurück.
Ah, okay, das ist quasi nochmal ein anderer.
Genau, das Refresh-Token ist ganz sensibel, weil damit kann ich mir nämlich regelmäßig wieder neue Access-Tokens abholen.
Ja.
Und da muss ich diesen ganzen Quatsch nicht mehr machen. Das heißt, wenn man dieses Refresh-Token hat, dann könnte jetzt die IHK-App einfach ohne dich wieder an die Login-Maske von Twitter zu leiten,
ja,
sich wieder neue Access-Tokens
holen. Aber der wird auch irgendwann auslaufen,
genau,
der Refresh-Token. Also wenn du quasi
den Refresh-Token auslaufen zu lassen.
Genau, wenn du quasi refreshst, dann kriegst du einen neuen Refresh-Token, um dann nochmal zu refreshen.
Ja, so.
So ist zumindest Best Practice.
So ist es Best Practice und macht zum Beispiel
Spotify macht so.
Spotify macht so, ja. Oder Jira und also Atlassian generell mit Confluence und Jira, da muss man sich so gut wie gar nicht mehr einloggen.
Ja.
Weil die das echt gut im Griff
haben. Aber ich glaube, die Scopes werden tatsächlich auch hier schon mit, oder? Werden die beim Authorization Token oder werden die beim Access Token? Also wenn der Access Token angefragt wird, wird es da erst, also die anderen Scopes, ich meine sowas wie E-Mail oder etc.
Also ich glaube, E-Mail ist eher was dann bei OpenID zu tragen kommt, wenn wir ans JWT gehen, aber die Scopes, ob du es offline und so weiter haben möchtest, also ob du einen Refresh-Code haben möchtest, einen Refresh-Token haben möchtest, das machst du hier schon bei dem ersten Request,
ja,
der auf die Login-Maske,
okay,
geht. Gut. Was mache ich denn jetzt mit dem Access-Token? Das war jetzt nur Anmeldung. Ich habe bis jetzt,
genau,
keine einzigen Daten bekommen.
Genau, jetzt würde er quasi auf die Seite gehen, also auf eine Ressource von der App, um Daten abzufragen.
Genau.
Und da würde er dann den vorhandenen Access-Token an den Resource-Server quasi,
genau,
schicken.
Genau, also jetzt habe ich den Access-Token in dieser Client-App, die im Browser läuft, und jetzt schicke ich diesen Access-Token bei jedem Request, den ich gegen die API mache mit. Also Beispiel, ich habe jetzt den Access-Token 1, 2, 3, 4, 5 bekommen und den schicke ich jetzt in dem Header von jedem Request, wenn ich die Zeugniskopfdaten abhole, wenn ich die einzelnen Noten abhole, schicke ich den dann mit.
Ja.
Und die API auf der Gegenseite, also die API, die die Zeugnisdaten ausliefert, die muss jetzt diesen Token verifizieren. Und da kommt jetzt ein anderer Standard ins Spiel, nämlich JWT. Das ist so der Standard, der auch spezifiziert ist und auf das sich so das halbe Internet festgelegt hat, wie man kryptografisch mit solchen Tokens umgeht.
JWT heißt JSON Web Token.
JSON Web Token, genau.
Für alle, die es nicht wissen.
Und so ein JSON Web Token besteht aus drei Dingen. Einmal ein Header.
Header, dann der Payload und der Hash.
Genau. Der Header, da stehen einfach so Dinge drin wie, hey, ich bin verschlüsselt mit einem RSA-Algorithmus und einer Schlüssellänge von, was weiß ich, 256. Und ich bin ein JWT. Also das sind eher so Meta-Informationen.
Genau. Also wie bin ich quasi selbst abgesichert mit einer Verschlüsselung?
Genau. Und dann gibt es noch die Payload. Was ist denn die Payload?
In der Payload steht sowas wie der Name, mhm, was für Berechtigung er hat. Zum Beispiel, was da auch oft drin steht, ist, wann der expired.
Genau, und richtig so, wie lang dieser Token gültig ist mit einer,
genau,
Timestamp.
Und das ist dann aber auch in JWT direkt, glaube ich, definiert. Und zwar, dass der JWT invalide wird, sobald das expired ausläuft.
Genau, also dieser über den Key EXP, wie expired, steht dann ein Timestamp drin und sobald dieser Timestamp gerissen ist, sobald die echte Zeit darüber hinausgeht, ist dieses Ding kaputt und kann nicht mehr verwendet werden.
Genau, dann wird aber auch, wenn es ein JWT quasi Entschlüsselungsmechanismus ist, wird direkt eine Warnung ausgesprochen. Genau. Ey, der ist expired, der ist nicht mehr valide, bringt dir nichts mehr.
Genau. Und dann kannst du deine Zeugnisdaten auch nicht mehr abrufen
damit. Genau.
Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges, nämlich den Issuer. Und das ist ein Key, der heißt ISS, also Abkürzung für Issuer. Und da steht drin, dieser JWT wurde von Twitter ausgestellt.
Genau.
Und dann gibt es da auch wieder einen Mechanismus, wie ich mir dann als API von Twitter den Public Key abholen kann, um den dritten Teil von dem Token zu verifizieren, nämlich den Hash.
Genau, der Hash sagt einfach nur, ist das ein valider Token?
Genau, damit kann ich feststellen, ob es ein valider Token ist oder ob
da irgendwas dran gemacht wurde.
Genau, oder ob du gesagt hast, ich bastel mir selbst ein JWT und ich sage, ich bin der Markus und genau. Ich kann die Noten von allen Azubis abfragen.
Weil am Ende ist das, wenn der entschlüsselt ist, ist es nur eine JSON, die quasi einfach die Daten enthält, je nachdem, in welchem Teil des JWTs man sich halt befindet. Und man könnte natürlich auch einfach in den Payload was anderes reinschreiben, den dann wieder verschlüsseln mit dem Algorithmus, der ja im Header angegeben ist, und dann sagen, ja, ich bin der Markus. Aber durch den Hash wird quasi gesichert, dass das nicht geht, denn er wird mit dem
Public Key verifiziert.
Genau, verifiziert, aber das heißt, er wird. Nee, wie würde das?
Doch. Also es funktioniert so, dass der dritte Teil ist dann der Hash oder die Signatur. So kann man auch dazu sagen. Und die API holt sich dann von Twitter den Public Key oder einen der Public Keys, die können auch rotieren, in der Praxis rotieren die, und kann dann mit diesem Public Key sicherstellen, dass der gesamte JWT integer ist, also nicht modifiziert wurde und tatsächlich von Twitter ausgestellt wurde.
Genau, aber das geht halt nur, weil es eine asynchrone Verschlüsselung ist.
Ja, genau.
Weil der String, der in diesem Hash quasi verschlüsselt wurde, mit dem Private Key
von Twitter
signiert ist. Also genau, das, und dann kann man ihn nämlich nur mit dem Public Key entschlüsseln.
Genau.
Und daher, dass man sicherstellen kann, dass niemand den Private Key von Twitter hat, weiß man, dass das hier sicher ist.
Genau. Die Alternative dazu wäre, dass man symmetrisch verfährt, aber da muss man sich irgendwas überlegen, um ein Pre-Shared Secret zu
genau. haben. Ja, da gibt es nämlich das ist dieses Generalproblem, weil der eine General, da sind zwei Generale auf zwei Hügeln und dazwischen ist quasi eine Armee und die wollen von beiden Seiten angreifen. Aber das Ding ist, der eine General weiß nicht, wann der andere losgehen will. Wenn sie jetzt einen Boten schicken, weiß der eine aber nicht, ob der jetzt getötet wurde oder wann der ankommt. Oder ob der andere überhaupt weiß, dass er jetzt da dann losgehen soll. Das heißt, der muss wieder einen Boten schicken, aber der weiß ja dann wiederum nicht. Und das ist dieses Zwei-Generale-Problem.
Ja, und das kann man nur lösen mit entweder einer asynchronen Verschlüsselung und dem Private-Public-Key-Verfahren oder man macht es, ich habe auch schon Anwendungen implementiert, da gibt es dann ein Pre-Shared Secret.
Genau.
Das heißt, da wird dann über einen sicheren Kanal nicht nur die Client-ID kommuniziert, sondern auch noch ein Client-Secret. Und dieses Client-Secret müssen dann wir in unserer Anwendung besonders sicher vorhalten. Das wird dann beim Authorization Server besonders sicher vorgehalten und dann kann man sich auf dieses vorher geteilte Geheimnis, das heißt ja Pre-Shared Secret,
genau.
Einigen und muss dann diesen ganzen, ich hole mir einen Schlüssel und ich mache noch irgendwelche lustigen Dinge, das kann man sich dann sparen.
Richtig.
Gut, also das ist jetzt der große Durchlauf von: Wie kann ich mich anmelden bei einem System? Wie kann dieses System dann sicherstellen, dass ich der Richtige bin? Wie kann dieses System dann diese Information, diese Feststellung an ein zweites System kommunizieren und das Ganze nur so, dass da nichts anderes dazwischen ist als ein Webbrowser oder HTTP-Botmittel, so kann man es vielleicht generalisieren.
Ja.
Und das ist eigentlich schon ziemlich cool.
Ja, und dass es diesen Standard auch gibt, würde ich sagen, encouraged auch so andere Entwickler wirklich diese Sicherheit überhaupt zu haben, weil es kann dann einfach einen Kunde auch fragen, ey, gibt's hier eigentlich OAuth? Und wenn der sagt, nee, dann ist es eigentlich auch schon ziemlich scheiße.
Genau, also es hat für mich als Softwareentwickler oder für uns als Softwareentwickler vor allem den Vorteil, dass wir so Account-Informationen und Gruppenzuweisungen auf irgendwelchen Berechtigungsebenen überhaupt nicht implementieren müssen.
Genau, weil deshalb, es kommt genau, alles über den JWT und dann habe ich eigentlich alles schon direkt an der Hand.
Richtig, und es ist halt ein Standard.
Ja.
Und es gibt auch inzwischen einige kommerzielle Produkte, die diesen Standard auch Enterprise-kompatibel anbieten. Also ich glaube, Keycloak tatsächlich als Open-Source-Implementierung. Die kann man sich an seinen privaten Active Directory-Server schrauben und dann sind die Informationen, die im AD drinstehen, auch über OAuth verfügbar.
Genau.
Bei einem Kunden sind wir jetzt auch so weit, dass es mit Azure Active Directory funktioniert.
Ah, okay.
Das heißt, es ist dann ein Active Directory in der Azure Cloud, also in der Microsoft Cloud. Und die unterstützen jetzt auch OAuth 2, sogar relativ gut.
Und bei einem anderen Kunden haben wir auch Okta im Einsatz,
genau,
soweit ich weiß.
Richtig, Okta ist ein Third-Party-Dienstleister, der auch mit allen möglichen, unter anderem mit Active Directory, gut klarkommt und im Internet auch Zwei-Faktor-Authentifizierung und ich glaube, es kann auch SAML, also einen älteren Standard, um Anwendungen zu authentifizieren. Und bei einem anderen Kunden haben wir Ping.
Ah, okay.
Ping ist auch so ein Dienstleister oder so ein Produkt, welches OAuth bereitstellt. Also man merkt schon an dieser Diversität, dass der Standard durchaus Sinn macht.
Ja.
Weil jetzt auf einmal Microsoft Active Directory mit Anwendungen reden kann, die gar nicht mal jetzt irgendwie LDAP oder Active Directory implementieren, sondern nur diesen Standard.
Ja.
Und wenn Active Directory mal wegfällt und die Firma dann sagt, nö, wir authentifizieren uns jetzt komplett über Google, dann würde das, wenn Google dem Standard folgt, mit
trotzdem
zwei,
jeder,
drei Änderungen einfach wieder für alle Anwendungen,
genau,
funktionieren.
Das ist eigentlich ziemlich nice.
Ja. Es gibt übrigens eine Kritik. Ich habe da irgendwann mal ein Paper gelesen, dass es bei OAuth 2 das Problem gibt, dass wenn ein Account kompromittiert ist, dass es dann keinen Broadcasting-Mechanismus gibt, dass jetzt Twitter sagen könnte, hey, der Lukas wurde gehackt, lass mal keine Lukasse mehr rein.
Ja, natürlich. Das ist natürlich doof.
Weil wenn dann auch gültige Access-Tokens und gültige Refresh-Tokens in der Wild außen rumfliegen irgendwo, dann werden die natürlich nicht erneut
logisch
abgeglichen. Und
richtig.
Man könnte dann, wenn man nicht der Lukas ist, deine Zeugnisnoten einsehen.
Ja, aber natürlich nur, solange der Access-Token noch da ist, also valide ist. Und das ist ja ganz kurz eigentlich nur da.
Ja, im Bestfall schon, aber es gibt leider schon viele Anwendungen, die da eine längere Gültigkeit haben.
Ja, das ist dann natürlich doof. Also bei Spotify sind es 3600 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt in, kannst du kurz den Rechner aufmachen? ja.
Sekunden oder Millisekunden?
Sekunden, glaube ich.
Ja, das ist eine Stunde.
Ja, eine Stunde, ja okay, in einer Stunde kann man schon viel machen.
In einer Stunde kann man viel machen, also wenn es da eine, also wenn Spotify jetzt über irgendwie eine besonders gute Intrusion Detection herausfindet, dass dein Account kompromittiert ist, dann können die Angreifer nochmal eine Stunde irgendwelchen Quatsch machen und vielleicht sogar irgendwelche sensiblen Daten auslesen, also das
ist schon doof.
Ist nicht so nice.
Wie viel, kannst du nochmal, wie viel das in Millisekunden wäre?
Ich würde mal sagen, durch 1000, oder nicht?
Ja, stimmt. Nee, mal 1000, oder? Nee, warte, was? Nee, ich glaube, es sind, nee. Ich glaube, es sind Sekunden.
Das wären dann 3,6 Sekunden,
Nee, das kann nicht sein. Nee. Es ist schon eine Stunde. Ja, ist schon schwierig. Es wäre natürlich nice, wenn man sowas hätte, aber wie würde man sowas realisieren?
Das steht, glaube ich, sogar in dem Paper drin. Ich pack's mal in die Shownotes. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz gecheckt und es klang mir auch ein bisschen nach ordentlichem Overhead, den man nicht haben will.
Ja.
Und,
aber es ist schon ein großer Konzern, also.
Ja und nein. Also du hast ja grundsätzlich eigentlich als Resource-Server immer die Möglichkeit, nochmal an den Issuer zu gehen und zu fragen, ob es in Ordnung ist.
Ja.
Also wenn es tatsächlich richtig sensible Daten sind, dann mach halt einfach vielleicht nochmal einen ganzen Login-Flow, mhm. so wie es zum Beispiel Amazon macht. Amazon lässt sich dich nochmal neu einloggen, wenn du
was kaufen willst.
Genau, Zahlungsinformationen oder irgendwas Besonderes, Sensibles editieren möchtest.
Ja.
Dann wird nochmal ein Flow gemacht, um das halt auszuschließen. Und ich glaube, das ist die richtige Antwort.
Ja.
Also wenn ich als Applikation dann merke, oh, da wird jetzt gerade was eher Sensibles gemacht, da werden jetzt was Berechtigungen oder Kontoinformationen, persönliche Daten geändert, dann kann man ja nochmal einen Flow machen, um dann zumindest sicher zu sein, dass es in der Zeit keine Kompromittierung gab.
Ja, stimmt. Ja, Amazon ist ein sehr gutes Beispiel.
Genau, wenn man das jetzt verwenden möchte, niemals nie selbst implementieren. Also das kann man, glaube ich, sagen. Da gibt es 12 Plugins, da gibt es NPM-Pakete für Vue, für React, für Angular, für alles, was man haben möchte. Es gibt fertige Komponenten für iOS-Anwendungsentwicklung, für Android-Anwendungsentwicklung. Es gibt für Spring Boot, für MicroProfile Quarkus die entsprechenden Maven-Module, die man sich da reinkleben kann und es funktioniert.
Ja, richtig, weil das ist ja der Sinn auch von einem Standard tatsächlich.
Genau, aber ich werbe sehr dafür, sich den Standard durchzulesen. Wir packen die einzelnen RFCs, also das sind glaube ich 3 oder 4, 2 von OAuth, 2 direkt und dann noch ein bisschen was zu JWT in die Shownotes. Sie sind echt gut zu lesen, weil sie vor allem sehr präzise und auch sehr kurz gefasst formuliert sind.
Ja.
Und wenn es dann ans Debugging geht oder ans Verständnis, wie so ein Flow funktioniert oder auch an die Evaluation, ob man jetzt zum Beispiel Twitter-Login oder Facebook-Login nutzen möchte, ist das vielleicht zu proprietär? Passieren da vielleicht so lustige Dinge, wie vor 14 Tagen war es, glaube ich, bei Facebook passiert ist, dass diese Library, die für iOS verwendet wird, einfach gecrashed ist, weil Facebook am Server was umgestellt hat.
Mhm.
Und dann ging halt mal einen Tag lang TikTok nicht. Das sind dann halt auch solche Dinge, die man evaluieren muss.
Ja. Gut.
Also, OAuth, hoffe ich doch verstanden. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem Code der Woche.
Was hast du uns denn da rausgesucht, Markus?
Das ist aber eine gute Frage, Lukas. Gut, dass du fragst. Toggles, tatsächlich. Das habe ich gelernt von einem Kunden diese Woche. Da ist das
was?
Mal im, ja, tatsächlich.
Gelernt?
Gelernt.
Von einem Kunden?
Von einem Kunden. Kommt vor.
Falsch.
War ein guter Tipp. Wir sind ja in einem Projekt gemeinsam mit Kundenentwicklern am Start und
die Kunden haben immer die besten Einfälle. Auf jeden Fall.
In dem Fall schon,
weil
es ist nämlich ein Framework für Java, es heißt Toggles, T-O-G-G-L-Z und was es macht ist Feature-Toggles implementieren, besonders einfach.
Oh, cool.
Warum braucht man oder warum möchte man denn Feature-Toggles?
Wenn man zum Beispiel, so wie bei Letterboxd, was ja hier schon ein sehr gutes Beispiel ist, einmal einen Free-Account hat und einen Pro-Account. Und dafür wäre das doch, glaube ich, ganz nicht.
Dafür kann man es missbrauchen. Ich denke jetzt aber eher an neue Features, die man implementiert.
Dann Testing-Phase.
Genau, die man vielleicht ein AB-Testing machen möchte, dass man nur der Hälfte der Userschaft das Feature vorstellt. Oder dass man
Beta-Account und dann hast du
Beta-Features oder Account-spezifisch, dass man Rolling-Updates macht oder dass man verschiedene Staging-Environments hat, die man zwar mit demselben Code bestücken möchte, aber mit einem unterschiedlichen Feature-Set.
Ja.
Damit kann man das sehr gut abbilden.
Das ist cool.
Und was es ganz einfach macht, ist mit ein bisschen Injection, mit ein bisschen Injection-Sugar und mit Annotationen, dir Booleans liefern, ob ein Feature gerade aktiv ist oder nicht. Das ist alles. Also dein Code würde dann in der Praxis so aussehen, du implementierst ein neues Feature und dieses neue Feature wird dann gerappt in eine If-Kaskade oder in eine If-Anweisung. Da sagst du dann einfach, if my feature Feature 1 is active und dann kommt der Code von diesem Feature.
Ja, okay.
Und wenn dann jemand meint, oh, das wäre jetzt nur für die Beta-Benutzer oder bleiben wir auch bei deinem Beispiel, das ist jetzt nur für die Pro-Benutzer, dann kann man das an einer zentralen Stelle an- und ausschalten.
Ja.
Im Session Scope, im Applikations Scope, wie man auch möchte. Das wird alles unterstützt.
Das ist cool.
Und wir versuchen damit ein Problem zu lösen, dass wir am Ende von einem Sprint eigentlich alle Features integriert haben in den Master Branch, es aber dann vielleicht doch noch Vorbehalte gibt oder Dinge noch mehr getestet werden müssen und man nicht alles ausliefern möchte, dann aber auch wiederum keinen Bock hat, den Merge oder den Rebase wieder rückgängig zu machen.
Ja, ja. Ich weiß, glaube ich, auch, welches Projekt bei uns da auf jeden Fall in Frage kommt.
Sehr gut.
Das sagen wir jetzt natürlich nicht, weil Firmengeheimnisse.
Genau, und da werden wir auf jeden Fall Toggles einsetzen und ich freue mich schon drauf. Und ich glaube, das wird eine runde Sache. Der No-Code der Woche. Wir haben jetzt nicht nur den Code der Woche, sondern auch den No-Code der Woche. Was ist das denn dieses Mal?
Dieses Mal ist es eine Blogseite, auf dem User-Created Content hochgeladen wird. Nennt sich medium.com, also haben vielleicht schon viele von euch gehört, aber super Seite, also die machen auch sehr gute User Recommendations, wenn du dir mal irgendwie was zu Code angeguckt hast, werden dir sehr viele Code-Blogs vorgestellt. Bei mir trifft es eigentlich fast immer on point mit irgendwie neuer Webtechnologie oder neues zu GraphQL oder so. Und das macht es schon sehr, sehr gut. Und da werden auch meistens qualitativ hochwertige Blogs hochgeladen, wo du auch meistens darauf vertrauen kannst, dass das kein Bullshit ist, was der da schreibt.
Ja, ist tatsächlich ein guter Tipp, kann ich nur bestätigen. Ich bezahle sogar dafür. Und wenn man dafür bezahlt, dann wird das Geld auch tatsächlich an die Autoren ausgeschüttet. Und wie du schon gesagt hast, die Recommendation Engine ist einfach super. Also wenn man mal 3, 4, 5, 6 Artikel gelesen hat und die entsprechend bewertet hat auch, dann ist die Engine eigentlich echt so schlau, dass man ganz genau das vorgeschlagen bekommt, wofür man sich interessiert.
Ja.
Was der berufliche Schwerpunkt ist, was das persönliche Interesse ist. Und ruhig mal reinschauen. Kann man viel von lernen.
Ja, gibt's auch so News, geht auch um Wirtschaft, um alles Mögliche, Haushalt, was weiß ich. Also da gibt's alles Mögliche.
Unternehmensführung, Impulse bekommen.
Ja.
Und was ich ganz besonders gut finde, ganz oben am Artikel steht immer, wie lang man braucht, um ihn zu lesen.
Retime ist auch immer sehr nice, weil wenn du nur 10 Minuten in der Bahn hast, dann willst du den Artikel natürlich auch fertig lesen.
Genau, und viele Artikel sind wirklich sehr kurz, sehr, sehr zusammen kondensiert in ihrem Inhalt und definitiv eine Empfehlung wert.
Ja.
Wir haben jetzt noch eine Vorschau für die nächste Folge. Da werden wir nämlich auf Reisen gehen ins von hier aus doch gar nicht mal so nahe Karlsruhe und werden dort unseren ersten Podcast-Gast haben.
Sogar einen sehr interessanten.
Ein sehr interessanter Beruf, also, der eigentlich mit beiden Begriffen unseres Podcast-Titels sehr viel zu tun hat.
Ja, ich habe den Beruf tatsächlich noch nie zuvor gehört.
Ich kenne ihn auch nur, weil ich die Person schon ein bisschen länger kenne. Aber ich habe bis heute noch nicht verstanden.
Wollen wir schon spoilern, was
wir spoilern? Natürlich nicht, sondern wir halten den Spannungsbogen nach oben. Also es wird hoffentlich und sicher interessant.
Ja, ihr bekommt auf jeden Fall was Gutes zu hören.
Und wir werden auch noch wahrscheinlich vom ZKM berichten können, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Das ist so ein Museum für Medienkunst.
Ja.
Und da gibt es bestimmt auch ganz viel von zu berichten.
Also falls ihr jetzt geplant habt, in der nächsten Woche dahin zu gehen, lasst es einfach, hört einfach den Podcast
an. Ja, oder trefft uns einfach dort und wir trinken dann ein Höpfner Bier.
Ja, genau.
Und können dann gemeinsam das ZKM besuchen. In diesem Sinne, das war's für heute.
Ja, nice Folge, würde ich behaupten.
Ja.
Ja. Und dann
lasst uns ein Like da, eine schöne Bewertung.
Genau, und folgt dem Podcast auf jeder Plattform bitte. Und mit jedem Device, was ihr habt, einmal bitte streamen mit LTE, damit es von einer anderen IP-Adresse kommt. Wir wollen nämlich auch Geld hier verdienen, ne?
Das ist der Hauptgrund, warum
wir das machen. Ja, gut. Dann
tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. bester Podcast ever.